Wenn Gott schweigt und wir reden. Ich bin überhaupt nicht zu Wort gekommen. Kennt ihr so einen Satz? Manche Männer behaupten es von ihren Frauen oder von der Freundin oder so. Die hat mich total zugetextet. Ich hatte überhaupt keine Chance, was zu erwidern. Mal abgesehen davon, ob ich überhaupt was sagen wollte. Ja? Oder so ein anderer Spruch heißt ja, da fällt dir doch glatt das Ohr ab. Und gemeint ist damit, naja, da quasselt jemand ständig auf mich ein und du hast überhaupt keine Chance zu reagieren. Schon kommt wieder was Neues. Ja, ich denke, manche Menschen, die sind äußerst mitteilungsbedürftig, so heißt es so schön. Ich kannte eine junge Frau, die war zunächst Teilnehmerin bei unserer Freizeiten, dann wurde sie Mitarbeiterin und die hieß bei uns nur Nicole, das Wörterbuch. Also wenn irgendjemand von Nicole gesprochen hat und man wusste nicht so genau, wer das war, musste man nur den Zusatz hinzufügen, Nicole, das Wörterbuch, und jeder wusste, wer damit gemeint war. Wenn wir reden, so heißt der eine Teil unseres Themas von heute Abend, und ich glaube, da können wir nur zustimmen. Ja, wir reden eine ganze Menge im Lauf eines Tages. Nicht nur Frauen übrigens. Ich glaube, auch Männer sind davon betroffen. Überlegt mal, wie viele Worte heute schon in eurem Gehirn gebildet, durch euren Mund ausgesprochen wurden. Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind garantiert Tausende von Worten. Außer es käme jetzt gerade jemand von der Schweigewoche aus dem Kloster, also das kann auch sein, der hat dann vielleicht ein paar wenige Worte gesprochen, aber im Normalfall gehen Tausende von Worten durch unser Gehirn, durch unseren Mund hinaus. Wir reden. Und das ist ja auch gut so. Wir sind ja auf Kommunikation angelegt. Es ist wichtig, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns austauschen. Und wie vergiftend ist es, wenn in einer Beziehung nicht mehr geredet wird, wenn man sich anschweigt. Aber das andere gibt es wohl auch, dass wir über unserem vielen Reden das Hören, das Zuhören immer mehr verdrängen, dass wir nicht mehr hörfähig sind, dass wir in unserem ganzen Alltag keine Zeit mehr des Schweigens haben. Ja, dass das Schweigen uns fremd geworden ist, das kennen wir überhaupt nicht mehr. Ich kann mich noch gut erinnern an diese Freizeit, es war, glaube ich, irgendwo in Norwegen mit jungen Erwachsenen. Und wir hatten als Mitarbeiterteam vorgesehen, dass wir einen Tag des Schweigens durchführen. Und dann haben wir also unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorbereitet. Das Ganze sollte so aussehen, wir wollten nachmittags beginnen zu schweigen und dann schweigen, gemeinsam Abendessen und dann erst wieder beim nächsten Frühstück miteinander reden. Das ist dann ein richtig fröhliches Frühstück und richtig feierlich und sowas. Und ich habe es noch vor mir, den jungen Mann, ich höre noch heute seine Worte und sehe noch sein Gesicht, als wir als Mitarbeiterteam das dann so ein bisschen schonend versuchen zu eröffnen, dass wir jetzt dann in Schweigen miteinander wollen und das so ein bisschen beschrieben haben. Da höre ich seine Worte. Ich glaube, mein Vogel pfeift. Ihr spinnt ja, das kann doch kein Mensch aushalten. Das war für den jungen Mann wie aus einer anderen Welt. Es war unmöglich, das war undenkbar. Er hat sich tatsächlich dann ein bisschen drauf eingelassen, ja, und so nachmittags hat er wirklich geschwiegen. Wir haben es dann ein bisschen geöffnet und haben gesagt, wer es gar nicht aushält, der darf abends miteinander reden. Aber versucht's mal, lasst euch mal drauf ein. Wir reden. Ja, diesem Teil des Themas kann ich uneingeschränkt zustimmen. Das stimmt, wir reden. Und was wir alles reden. Und wir reden auch mit Gott, ja. Natürlich, auch dem stimme ich zu. Wir reden. Aber jetzt der andere Teil des Themas, der erste Teil. Wenn Gott schweigt. Gibt es das? Gibt es das, dass Gott schweigt? Ich habe mal in der Bibel nachgeforscht. Finden wir irgendeinen Bericht oder eine Geschichte in der Bibel, in der vom Schweigen Gottes berichtet wird? Ja, tatsächlich, ich habe einen gefunden. Im Alten Testament, Saul, der König Israels. Das war ja so eine ganz besonders schillernde Person und Persönlichkeit und seine Beziehung zum lebendigen Gott, die war ja etwas sehr hin und her gerissen. Und da wird uns tatsächlich berichtet, dass Saul nach dem Tod des Propheten Samuel Gott eine Frage stellt. Als Samuel noch gelebt hat, da war das einfacher, weil da hat Gott oft in Form und in Person dieses Samuel zu Saul gesprochen. Aber jetzt war dieser tot und Saul stellt die Frage direkt an Gott. Und dann lesen wir im 1. Samuel-Buch, und er, Saul, befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Loslicht, noch durch Propheten. Und dann macht Saul etwas, das wir aus der heutigen Zeit vielleicht auch kennen. Er geht zu einer Totenbeschwörerin, zu einer Wahrsagerin und will von ihr Antwort bekommen. Tatsächlich eine Geschichte, in der es heißt, Gott schweigt. Und ich habe weiter nachgeschaut. Im Buch Hiob bin ich fündig geworden. Da steht es zwar nicht so genau drin, aber wenn man das Hiob-Buch mal liest, dann merkt man, dass Gott schweigt, zumindest eine ganze Zeit lang. Und im Neuen Testament? An einer Stelle wird berichtet, dass Jesus geschwiegen hat, dass Jesus schweigt. Als er nämlich vor dem Hohen Rat stand und er beschuldigt wurde, und da lesen wir, und er schwieg still. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das so deutlich ausgedrückt wird. Es gibt noch eine andere Stelle, als Jesus und eine Frau sich begegnen und sie miteinander reden und die Frau ihn fragt und da heißt es auch, Jesus antwortete ihr nicht. Aber da ging es nicht so um die persönliche Kommunikation zwischen Jesus und der Frau, sondern da ging es um eine theologische Fragestellung. Also, schweigt Gott? Ja, es gibt solche Berichte in der Bibel, tatsächlich. Aber das sind sehr, sehr wenige und ganz spezielle Situationen. Das sind Berichte mit einem ganz speziellen Anliegen, mit ganz bestimmten Personen. Was wir in der Bibel viel, viel häufiger lesen und finden, ist, dass Gott redet. Dass Gott mit Menschen redet. Dass Gott sich Menschen und Völkern offenbart, sich öffnet, sich zeigt. Ja, noch viel mehr. Ich glaube, die Bibel gibt so ein Grundzeugnis davon, dass Gott sich auf die Menschen zubewegt, dass es sein größtes Anliegen ist, dass es seine allergrößte Leidenschaft ist, mit den Menschen in Kontakt zu treten, mit ihnen in Verbindung zu kommen, mit ihnen zu reden, zu kommunizieren. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch die ganze Bibel, durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Gott offenbart sich, die Bibel ist ein Zeugnis von der Offenbarung, von dem Zeigen Gottes. Und das gipfelt ja letztlich darin, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um zu zeigen, wenn ihr mich anschaut, so sagt Jesus mal, dann seht ihr den Vater. Ich zeige mich euch, Gott zeigt sich euch. Also würde ich jetzt einfach mal frech behaupten, dem ersten Teil des Themas stimme ich nicht zu. Gott schweigt nicht. Es ist das Wesen Gottes, dass er sich zeigt, dass er sich offenbart, dass er redet. Gott schweigt nicht, nein. Aber jetzt Moment mal, wenn ich so ein bisschen in eure Gesichter schaue, denke ich vielleicht beim einen oder anderen rumort so, ja halt mal, was sagt er denn jetzt? Ich erlebe es doch ganz anders. Wie oft habe ich zu Gott gebetet? Wie oft wollte ich eine Antwort von ihm? Und er hat geschwiegen. Er hat mir keine Antwort gegeben. Wie kannst du das sagen? Gott schweigt nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich erlebe es doch hautnah. Ich erlebe es doch, die Gottverlassenheit, das Schweigen Gottes. Richtig. Ja, natürlich. Ich verstehe das. Übrigens nicht nur bei euch, auch bei mir manchmal. Und übrigens auch bei manchen Menschen, von denen wir in der Bibel lesen. Da gibt es das, dass Menschen sich so einsam und verlassen gefühlt haben und dass sie daraus den Schluss gezogen haben, dass Gott schweigt. Im 28. Psalm ruft David Gott zu, wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige doch nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Oder es heißt von Asaf in Psalm 83, der zu Gott redet und zu ihm betet, Gott schweige doch nicht, Gott bleib nicht so still und ruhig. Da gab es also Menschen, die haben Gott innigst angefleht, dass er doch nicht schweigen möge, dass er sich ihnen doch zeigen solle, dass er ihnen eine Stütze und Hilfe sein solle. Aber jetzt möchte ich mal eine Überlegung mit euch anstellen. Ein Gedankengang. Versucht mal, dem zu folgen. Könnte es sein, dass Gott zwar nicht schweigt, dass ich es aber als solches empfinde? Könnte es sein, dass Gottes angebliches Schweigen gar nicht an Gott liegt, sondern an mir? Ich habe von einem Theaterstück gelesen, dessen Inhalt so beschrieben wird: Was ist das für ein Gott, der Katastrophen, Krieg, Elend und Leid zulässt? Warum schweigt er zu all den Gräueltaten und Grausamkeiten in dieser Welt und lässt uns damit allein? So fragten sich diese Theaterspieler, diese Künstler, die dieses Stück geschrieben haben. Und dann heißt es, aber bald kamen sie auf eine erstaunliche Antwort. Vielleicht wollen wir ihn ja nur nicht hören. Was wäre denn, wenn Gott immer wieder versucht, mit uns zu sprechen, wir ihn aber nicht hören oder verstehen wollen, weil er unseren eigenen menschlichen Zielen von Selbstbestimmung, Reichtum und Macht widerspricht? Patrick Tavanti, so heißt der Schreiber dieses Theaterstückes, der zeigt uns in diesem Theaterstück einen Menschen, der von Gott angesprochen wird, der sich aber von ihm abwendet, um seine eigenen Ideen, seine Vorstellungen und Ziele gewaltsam und egoistisch gegen andere durchzusetzen. Die Freiheit und Macht, die der Mensch für sich beansprucht, führt ihn zu Gewalt, zu Hass, zu Sinnlosigkeit. Er fordert Gott immer wieder auf, zu ihm zu sprechen, ohne dass er auf ihn hören will. So beklagt der Mensch in diesem Text, in diesem Theaterstück, so lange das Schweigen Gottes, bis Gott tatsächlich verstummen muss. Noch einmal die Frage an uns, etwas verschärft ausgedrückt. Könnte es sein, dass Gott zwar nicht schweigt, dass ich ihn aber zum Schweigen und Verstummen gebracht habe? Dass Gott mir nichts mehr sagen kann, weil ich ihn sowieso nicht ernst nehme, weil ich mich sowieso nicht auf ihn einlasse, weil ich sowieso meinen eigenen Weg gehe und nicht auf ihn höre, weil ich mein Leben eben selbst im Griff haben will und ihm zwar immer wieder sage, dass ich ihm nachfolge, aber weil ich doch ganz genau weiß von mir, dass das nur Lippenbekenntnisse sind. Könnte es sein, dass Gott schweigt, weil ich ihn zum Verstummen gebracht habe? Das sind harte Fragen. Aber bevor wir behaupten, dass Gott schweigt, müssen wir uns diese Fragen für uns beantworten. Müssen wir diese Fragen uns stellen und sie für uns beantworten. Und dazu will ich uns heute Abend noch so ein paar kleine Hilfestellungen geben. Drei Gedankenanstöße. Ich kann das heute Abend nur jeweils andeuten. Wir bräuchten für jeden Bereich jetzt nochmal eigentlich viel Zeit. Die haben wir jetzt nicht. Ich will es nur anreißen. Aber wir können die Gedanken ja weiterspinnen. Der erste Gedanke, eine Hilfe, so eine Frage zu beantworten. Vom Hören oder vom Hörenden beten. Wie betet ihr denn? Wie betest du? Ich erlebe Beten bei mir und bei anderen oft als Einbahnstraße. Gebet wie so eine Bestellung beim Bäcker oder beim Metzger. Ich hätte gerne, und die freundliche Dame hinterm Tresen, die gibt mir dann, wenn sie es hat, das Entsprechende. Gebet wie eine Einbahnstraße, wie eine Bestellung. Oder Gebet wie ein Vortrag, wie ein Referat. Ich rede und rede und rede und rede. Ich bin erschrocken, als ich gemerkt habe, dass es in meinen Gebeten ganz oft um mich geht. Herr, gib mir. Herr, schenk mir. Herr, hilf mir dahin durch. Herr, zeig mir den Weg. Herr, bewahre mich hier und bewahre mich dort. Und Herr, gib mir. Und ich bete zu Gott und kreise um mich. Kennt ihr das? Ich trete in Kommunikation mit dem lebendigen Gott und rede und rede und tisch ihm alle meine Wünsche auf, wie so ein Kind vor Weihnachten. Beten ist reden mit Gott, ja. Und hören, hat mal jemand gesagt. Beten ist das Reden des Herzens mit Gott. Und jemand anders hat es so ausgedrückt, je länger ich betete, desto stiller wurde ich, bis ich gar nichts mehr zu sagen hatte und nur noch ganz Ohr war. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, dass Gebet ein Gespräch ist, ein Dialog. Da sind zwei beteiligt. Ist mir das bewusst, dass Gott wirklich im Gebet mit mir im Gespräch sein will? Gebe ich ihm die Chance, dass er überhaupt mit mir reden kann? Oder texte ich ihn zu mit meinen Anliegen? Wenn ich Gottes Stimme hören will, wenn ich will, dass er mich leitet und führt, dass er zu mir spricht, dann muss ich ihm die Zeit geben, dass er mit mir reden kann. Dann muss ich es wieder lernen, still zu sein, zu schweigen, ganz Ohr zu sein. Und dann muss ich es einüben, seine Stimme zu verstehen, seine Stimme kennenzulernen. Passiert ja manchmal, wenn man so einen Anruf kriegt und am anderen Ende meldet sich nur jemand mit Hallo. Ich kann das gar nicht leiden. Wenn irgendjemand Hallo sagt, habe ich keine Ahnung, wer das ist und was der will. Wenn es aber meine Frau ist, dann kann ich sogar an dem Tonfall des Hallo erkennen, wie es ihr geht. Überlegt mal, wenn ihr jemanden kennt, dann wisst ihr, wie seine Stimme klingt. Und dann könnt ihr an der Stimme erkennen, wie es dem Menschen geht. Wir werden täglich mit so vielen Stimmen, mit so vielen Bildern und Geräuschen bombardiert, dass es nicht einfach ist, Gottes Stimme herauszuhören. Und deshalb müssen wir es lernen, einüben, seine Stimme aus dem ganzen Lärm eines Tages herauszufiltern. Wir haben in unseren Mitarbeiterschulungen immer wieder Wahrnehmungsspaziergänge gemacht. Ich habe die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter losgeschickt, eine halbe Stunde, und habe gesagt, jetzt versucht einfach mal zu hören, wahrzunehmen, was ihr seht, was ihr riecht, was ihr hört. Und da sind sie nachher zurückgekommen und mussten erzählen und haben erzählt. Und das Erstaunliche war, die haben Dinge gehört, die haben sie vorher noch nie gehört. Obwohl der Vogel immer gezwitschert hat. Aber sie haben ihn nicht gehört. Die haben Geräusche gehört, die waren für sie neu. Obwohl die immer da sind. Sie waren es nicht gewohnt zu hören. Jesus vergleicht es mal mit dem Bild des Hirten im Johannesevangelium. Da steht, der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Beten ist das Reden des Herzens mit Gott. Beten ist also eine Herzensangelegenheit und keine Methode, um Gott gnädig zu stimmen, um ihm meine Probleme mitzuteilen oder ihn herbeizubitten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir durch unsere Gebete Gott herbeilocken wollen, herbeibeten wollen. Gerade so, als ob Gott weit weg wäre, als ob er schweigen würde und erst durch mein Gebet aufwachen würde und mir dann begegnet. Das haben die Baalspriester damals gemacht. Da hat Elia gespottet, weck sie doch auf, vielleicht schläft euer Gott, schlafen eure Götter. Manchmal habe ich den Eindruck, wir wollen Gott herbeibeten. Wir meinen, wir müssten ihn aufwecken mit unseren Gebeten. Und je inniger ich bete, desto eher besteht wohl die Chance, dass Gott mich hört und ernst nimmt. Nein. Nein, überhaupt nicht. Der Ausgangspunkt jeden Betens ist doch, dass Gott schon längst da ist. Dass er mich in seine Gemeinschaft einlädt. Er lädt mich ein, dass ich mich zu ihm setze. Mein Gebet ändert doch nichts an Gottes Anwesenheit. So viel dürfen wir uns doch gar nicht anmaßen. Mein Gebet, das ist nichts anderes als die Antwort auf Gottes Anwesenheit. Und wenn ich das ernst nehmen würde, wie würden sich da meine Gebete verändern? Charles de Foucault hat mal so ausgedrückt, beten ist an Jesus denken und ihn gleichzeitig lieben. Mensch, wenn wir öfter solche Gebete hätten. An Jesus denken und ihn gleichzeitig lieben. Ich glaube, dass wir das Hören wieder neu lernen und einüben müssen, bevor wir behaupten, dass Gott schweigt. Zweiter Gedanke, vom Dranbleiben oder vom Unverschämten beten. Ich habe einen Artikel gelesen, da musste ich aufhorchen. Der hat mit drei Fragen begonnen. Erste Frage, Haben Sie schon einmal mit Gott gekämpft und gewonnen? Zweite Frage, haben Sie schon einmal mit Gott argumentiert und ihn umgestimmt? Dritte Frage, haben Sie schon einmal Gott so genervt, dass er nachgegeben hat? Ich habe andere Leute vielleicht schon so genervt, aber Gott? Ich war schon etwas schockiert über diese Frage. Aber ich fand es auch interessant, habe den Artikel dann gleich weitergelesen. Darf ich das denn mit Gott kämpfen und vielleicht sogar noch gewinnen? Gott etwas abbringen, so lange Gott in den Ohren liegen und ihn nerven, bis er aufgibt? Den allmächtigen Gott umstimmen? Undenkbar. Es passte nicht in mein Gottesbild. Ich bin dann in der Beschäftigung mit diesen Fragen erstaunlicherweise auf eine ganze Menge Begebenheiten in der Bibel gestoßen, wo genau das passiert. Wo Menschen so unverschämt, nämlich ohne falsche Scham und Scheu, mit Gott umgehen und nicht locker lassen. Und wo das Erstaunliche passiert, dass sich Gott tatsächlich auf ihr Flehen und unverschämtes Bitten einlässt. Da wird uns diese Geschichte erzählt, in der Abraham mit Gott handelt, um den Untergang von Sodom und Gomorra. Also das ist ja wie auf dem orientalischen Markt, was da abgeht. Als Abraham hört, was Gott mit diesen Städten vorhat, Sodom und Gomorra, da fängt er frech an, mit Gott zu handeln. Wenn da jetzt aber 50 unschuldige Menschen drin sind, Herr, wie kannst du nur? Du kannst doch nicht Unschuldige vernichten. Und Gott? Wie so ein Händler auf dem orientalischen Markt lässt sich darauf ein, auf diesen Handel. Immer wieder geht es hin und her. Und ich meine, der Abraham hatte ja schließlich auch was zu verlieren, nämlich seinen Neffen Lot. Der war nämlich dort mit seiner Familie. 6-mal handelt Abraham die Anzahl der Menschen runter, um deretwillen die Stadt verschont bleiben soll. Und 6-mal lässt sich der Herr darauf ein, auf diesen Handel. Und jetzt sind sie bei 10 angekommen. Ich weiß nicht, warum Abraham da aufgehört hat. Das will ich ihn mal fragen. Warum hat er aufgehört bei 10? Ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn er weiter gehandelt hätte. Vielleicht wären die Städte verschont geblieben. Mag sein, bestimmt sogar. Es wird uns berichtet dann, dass keine 10 Unschuldigen gefunden wurden und dass die Städte in Rauch und Asche aufgingen. Aber ein paar Verse weiter lesen wir, Gott hatte an Abrahams Bitte gedacht. Er zerstörte zwar die Städte, in denen Lot gewohnt hatte, Lot selbst aber brachte er vorher in Sicherheit. Gott runterhandeln. Darf man denn sowas? Abraham hat es getan und Gott hat es gewährt, hat sich darauf eingelassen. Und da wird uns von dieser eigenartigen Begegnung des Jakob am Jabbok berichtet. Da geht es doch tatsächlich darum, dass dieser Erbschleicher Jakob mit einer Gestalt kämpft, bei der sich nachher herausstellt, dass es Gott war. Und der Betrüger Jakob lässt diese Gestalt nicht los, bis er gesegnet wird. Wir lesen, dann bat er, nämlich der Mann, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwidert, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Das ist doch eine Frechheit, oder? So kann man doch mit Gott nicht umgehen. Aber Gott segnet ihn. Gott lässt sich von dem Betrüger den Segen entlocken. Er lässt sich zwingen, jemanden zu segnen. Eine sehr eigenartige Gottesbegegnung. Ein sehr unverschämtes Gebet. Hast du Gott schon mal so anhaltend und unverschämt um seinen Segen gebeten, um seinen Segen angefleht? Es gibt noch eine ganze Reihe mehr Stellen. Ich habe ja gesagt, da bräuchte man noch viel Zeit. Haben wir jetzt gerade nicht. Ich möchte nur noch auf eine Geschichte im Neuen Testament eingehen. Jesus selber hat sie erzählt, diese Geschichte mit dieser nervigen Witwe. Ich denke, ihr habt sie vielleicht schon mal gelesen oder gehört. Die war eine Nervensäge. So Leute soll es ja geben. Die nervt einen Richter so lange, bis sie tatsächlich Recht bekommt. Ein Richter lässt sich umstimmen. Und jetzt kommt die erstaunliche Auslegung der Geschichte, die Jesus selbst uns gibt. Begreift ihr, was ich euch damit sagen will? Meint ihr, Gott wird seine Kinder übersehen und ihnen ihr Recht versagen, wenn sie ihm Tag und Nacht keine Ruhe lassen? Ich versichere euch, so sagt Jesus, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage aber ist, wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, diesen Glauben bei euch finden? Jesus betont, wie wichtig es ist, dass wir Gott anhaltend bitten. Es geht um einen langen Atem beim Beten. Und wir leiden da so oft an Kurzatmigkeit. Es geht darum, dass wir Gott ernst nehmen, dass wir ihn beim Wort nehmen. Ich merke, dass ich oft schnell aufgebe, dass ich kurz und vorsichtig bitte, denn da ist die Angst, dass ich enttäuscht werden könnte, wenn ich Gott um Großes bitte. Reinhard Deichgräber, ein Theologe, hat mal gesagt, es gibt Menschen, die zu stolz sind, um eine Bitte freimütig auszusprechen. Ihr Ehrgeiz zwingt sie zum Selbermachen, zum Selberfinden und Selberschaffen. Kennt ihr das? Ich schaffe das allein. Ich brauche da niemand. Das ist bei kleinen Kindern so im Wachstum. Da ist das, glaube ich, eine ganz gute Phase. Aber manchmal haben wir die noch als Erwachsene. Ich schaffe das allein. Ich kriege das schon hin. Ich brauche da niemand anders dazu. Wer so denkt und handelt, tut sich schwer, auch Gott um etwas zu bitten. Und dann schreibt Reinhard Deichgräber weiter, es gibt aber auch Menschen, die zu ängstlich sind, um eine Bitte freimütig auszusprechen. Sie fürchten die Enttäuschung einer möglichen Zurückweisung, haben vielleicht auch manche bittere Enttäuschung erlebt. Eine CVM-Vorsitzende hat mir erzählt, wie sie eine Jugendwoche durchgeführt haben. Und irgendwie ist ihnen deutlich und klar geworden, wenn wir diese Jugendwoche durchführen, dann wollen wir ganz speziell die Hauptschülerinnen und Hauptschüler, die es bei uns am Ort gibt, vor Augen haben. Die wollen wir einladen, die wollen wir erreichen. Und dann haben sie gebetet, dass mindestens 50% dieser jungen Leute, dass sie die erreichen mit dieser Jugendwoche. Und sie haben das nicht für sich behalten, die haben das öffentlich gemacht. Und der Rektor hat gesagt, ihr spinnt. Und andere haben gesagt, nie werdet ihr das schaffen. Und dann hat sie einen bemerkenswerten Satz gesagt, der ist mir hängen geblieben. Lieber wollten wir die Enttäuschung ertragen, dass Gott unser Gebet nicht erhört, als aufzuhören, anhaltend für diese jungen Leute zu beten. Das fand ich genial. Lieber will ich die Enttäuschung ertragen, dass Gott meine Gebete nicht erhört, als dass ich aufhörte, anhalten zu beten. Und sie hat berichtet, diese jungen Leute sind gekommen. Es war ein Wunder. Ich glaube, dass wir wieder lernen müssen, dran zu bleiben, verbindlich zu beten, nicht so kurzatmig zu sein und gleich zu behaupten, ich höre Gott nicht. Vielleicht habe ich ihn ja noch gar nicht darum gebeten, dass er zu mir spricht. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, manche Gebete haben eine längere Reise als andere, aber dann kommen sie meistens mit einer reicheren Ladung zurück, sodass der Beter durch das Warten reichlich Segen empfängt. Eine ganz andere Sicht. Noch ganz kurz ein letztes: vom Losgehen oder vom Handelnden beten. Manchmal ist der Satz, ich höre Gott nicht oder er antwortet mir nicht oder Gott schweigt, eine glatte Ausrede. Eine Ausrede, weil ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ganz genau weiß, was dran ist. Weil ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ganz genau weiß, was Gott will. Weil ich es aber nicht tue. Weil es mir vielleicht nicht schmeckt. Und deshalb rede ich mir selber ein, dass Gott schweigt und dass ich ihn ja gar nicht höre. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So drückt der Prophet Micha aus. Es kann also niemand behaupten, dass er nicht wüsste, was Gott von ihm möchte, was Gottes Auftrag für ihn ist. Das lesen wir an vielen Stellen in der Bibel. Aber weil das nicht ganz so einfach ist, Gottes Wort zu halten und Liebe zu üben gegenüber meinem Geschäftskollegen, gegenüber meinem Nachbarn, und demütig sein, noch schwieriger. Weil das alles gar nicht so einfach ist. Deshalb rede ich mir selbst ein, dass ich nicht weiß, was Gottes Auftrag für mein Leben ist. Gott schweigt, er sagt mir ja gar nichts. Noch einmal, bitte prüfe dich zunächst selbst, bevor du behauptest, dass Gott schweigt. Es könnte an dir liegen, nicht an Gott. Ich glaube, dass Gott uns unseren Verstand deshalb gegeben hat, dass wir Entscheidungen treffen können, dass wir unser Leben gestalten können. Ich muss doch Gott nicht fragen, welche Marmelade ich aus dem Regal der 25 Marmeladesorten nehmen soll, nur weil ich überfordert bin, mich auf eine Sorte festzulegen. Und Gott schweigt, er sagt mir es nicht. Und ich muss Gott doch nicht 100-mal fragen, welchen Mann ich heiraten soll, Nur weil ich nicht bereit bin, mich auf eine Beziehung einzulassen und mich zu entscheiden. Weil ich ja immer noch denke, da gibt es 3 Millionen andere Möglichkeiten. Gott wird mir in den seltensten Fällen einen Brief schicken, in dem drin steht, der Braunhaarige ist es, mit dem Schwarzhaarigen wirst du unglücklich. Manchmal muss ich losgehen, einen Schritt gehen im Vertrauen auf meinen Herrn. Manchmal muss ich eine Entscheidung treffen, nach bestem Wissen und Gewissen und in der Gewissheit, dass Gott mir meinen Verstand und meine Empfindungen und meine Begabungen gegeben hat, dass ich damit diese Erde und mein Leben gestalte. Also bitte nicht vom Schweigen Gottes reden, wenn es um meine Entscheidungsunfähigkeit geht. Gott hat uns unser Leben geschenkt und wir dürfen es gestalten mit ihm. Und deshalb lasst uns Schritte tun, lasst uns losgehen. Manchmal ist der nächste Schritt ein größeres Gebet als die vielen Worte, die ich verliere und dann doch nicht in die Gänge komme. Ich habe uns einiges zugemutet heute Abend und das so kurz vor der Advents- und Weihnachtszeit. Ich habe mir das Thema ja nicht selbst ausgesucht, ihr müsst euch beim After-Eight-Team beschweren oder bedanken, je nachdem. Wenn Gott schweigt und wir reden, vielleicht können diese Gedanken gerade für die Advents- und Weihnachtszeit ein Impuls sein, über mich selbst nachzudenken. Advent bedeutet ja Vorbereitung. Und vielleicht könnte die Vorbereitung auf Weihnachten in diesem Jahr so aussehen. Nimm dir Zeit zu hören und versuch mal, Gott weniger zu sagen, als vielmehr auf ihn zu lauschen. Nimm dir Zeit, dran zu bleiben und nicht vorschnell aufzugeben, sondern Gott mit deinen Bitten anhaltend im Ohr zu liegen. Und nimm dir Zeit, loszugehen und tu den einen oder anderen Schritt, der vielleicht schon lange dran ist. Ich bin gespannt, wie dann Weihnachten in diesem Jahr aussehen wird. Amen. Wir hören ein Stück instrumental und können noch ein bisschen dem nachdenken, was ich gerade gesagt habe.